Brasilien hat Neymar, Argentinien hat Messi, Portugal hat Ronaldo und Deutschland hat eine Mannschaft. Das ist ein Zitat von Steven Gerrard, dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft, nach dem 7:1 Erfolg der Deutschen gegenüber Brasilien dieses Jahr bei der WM. Darüber wird auch eine Filmdokumentation gemacht, Titel Die Mannschaft, und die soll zeigen, wie diese 23 Spieler, ich denke, ihr habt das Bild alle noch mehr oder weniger im Kopf, von ihrem Trainer berufen worden sind, für das deutsche Land Fußball zu spielen. 23 Spieler kämpften Seite an Seite diese ganze WM in diesem Jahr durch und sie brachten sich alle mit ein. Sie haben sich gegenseitig vertreten, sie waren wie ein Herz und eine Seele. Per Mertesacker, einer dieser 23 Spieler, sagte: Wir sind glücklich, die Mannschaft lebt. Was ich heute auf der Bank erlebt habe, war sensationell. Das möchte ich auch nicht missen. Ich habe den Teamgeist aus einer anderen Perspektive erlebt. Wir wollen uns das beibehalten, am besten bis zum Ende. So muss das sein, anders haben wir keine Chance. Egal, ob man Wasserträger ist oder Aufmunterer, man muss diese Rolle ernsthaft annehmen. Das hat er gesagt, als er, ich denke, es war das Spiel gegen Frankreich, auf der Bank gesessen hatte. Und man hat gesehen, wie er seinen Teamkameraden die Wasserflaschen gegeben hat, wie er sie aufgemuntert hat, dran zu bleiben, weiter zu machen. Und so war das Ganze, was hier beschrieben wird, mehr oder weniger der Schlüssel in diesem Jahr, dass dieses Team als eine Mannschaft fungiert hat. Sie wurden berufen, sie haben diese Berufung angenommen und man sah die Auswirkungen bis zum Ende dieser Weltmeisterschaft. Immer wieder hat man gesehen, wie sie in dieser Gemeinschaft gelebt haben. Die haben ja in kleinen WGs zusammengelebt und wie einzelne Personen in Sachen Teamgeist wie der Mertesacker oder in Sachen Kampfgeist, der Schweinsteiger, gerade das Finale ist bei einigen noch ein bisschen blutig vielleicht in Erinnerung, dass er einfach ein Vorbild in dieser Richtung war. Aber insgesamt war es der Weltmeistertitel der Mannschaft. Heute geht es nicht um einen Weltmeistertitel, sondern um das Gemeindeleben. Es gibt einen bestimmten Grund, warum man zur Gemeinde gehört. Es gibt Auswirkungen, die man sehen kann. Und diese Gemeinde ist eine besondere Gemeinschaft, weil besondere Menschen dort zusammengestellt werden. Und wir lesen einfach mal den Text in Apostelgeschichte 4 und versuchen das ein bisschen herauszufinden, was es mit Grund, Auswirkungen und Gemeinschaft heute auf sich hat. Apostelgeschichte 4, 32 bis 37. Die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinem Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften, legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Das sind Worte des lebendigen Gottes. Ich bete nochmal. Himmlischer Vater, danke für diese Zeit, die jetzt vor uns liegt. Herr, rede du heute Morgen durch deinen Geist zu uns, Herr, rede in unser Herz hinein, Herr, dass wir zum Nachdenken kommen, dass wir sehen, Herr, was du von uns möchtest. Dass wir sehen, was Gemeindeleben, was es bedeutet, Herr, dass du es für uns durch Lukas hast zusammenfassen lassen, wie es damals war, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du an unseren Herzen rüttelst, Herr, dass wir verändert werden, ein Stück weit mehr in das Bild deines geliebten Sohnes. Amen. Ja, das Thema heute, ich habe es eingeteilt unter das Thema Leben ist Gemeinde in drei Punkte. Darfst du alle mal aufklappen. Zunächst der Grund, warum ist es überhaupt so, dass man zur Gemeinde gehört? Dann zweitens, die Auswirkungen, was passiert, wenn man in einer Gemeinde lebt, wenn man Gemeinde lebt. Und dann zum Schluss ein Aspekt, den wir gelesen haben, diese Liebe zueinander. Diese Gemeinschaft, die dort gelebt wurde, diesen besonderen Aspekt des Teilens, des Füreinander-Aufopferns. Diese drei Punkte, die wollen wir uns heute Morgen anschauen. Und Lukas fasst uns einfach zusammen, wie es damals war. Eine Zusammenfassung hatten wir bereits im zweiten Kapitel schon gesehen. Jetzt finden wir hier die zweite, wo er sagt, so war das damals, wie die Gemeinde entstanden ist. An dieser Stelle wird Barnabas zum ersten Mal erwähnt. Barnabas, derjenige, der später mit Paulus auch mal rumgereist ist. Und diese Passage, gerade um Barnabas, stellt einen so drastischen Kontrast dar zu der nachfolgenden Passage, wenn es um Hananias und Sapphira geht. Barnabas, einer, der hier hervorgehoben wird als einer derjenigen, die in der Gemeinschaft leben und die füreinander einstehen. Hananias und Sapphira dann, so Gott will, und wir leben beim nächsten Mal im völligen Kontrast dazu. Wenn es um die Themen geht, Besitz, Egoismus, Wahrheit, die Heiligkeit Gottes, die Liebe zu den Geschwistern. Der eine handelt völlig im Sinne der Gemeinschaft, Barnabas. Die anderen, die handeln im Eigensinne. Und so ist es eigentlich die Frage, die wir uns heute und beim nächsten Mal ein Stück weit stellen müssen. Auf welcher Seite stehen wir? Wie reagieren wir? Jörg sagte es im Vorprogramm, dass wir über unseren Glauben nachdenken. Wie sehen die Auswirkungen aus, wenn wir gläubig sind? Im 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 5, steht, prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch. Denn zum Leben in einer Gemeinde kommt man erst, und das werden wir gleich betrachten, wenn man gläubig geworden ist. Erst dann gehört man zur weltweiten Gemeinde Jesu Christi, die sich zusammensetzt aus den Menschen, die gläubig geworden sind. Natürlich kann man in eine örtliche Gemeinde gehen, kann man örtliche Gemeinden besuchen. Aber wenn man nicht Christus gehört, gehört man nicht zu dieser weltweiten Gemeinde von Gläubigen. Und so lesen wir oder fangen an mit Vers 32, die Menge aber derer, die gläubig wurden. Und das ist der erste Punkt, den wir heute durchnehmen möchten. Der Grund für das Leben in der Gemeinde ist also, dass man gläubig ist. Die menschliche Sicht, dass man im Glauben angenommen hat, was Jesus Christus getan hat. Ja, die göttliche Sicht ist die Berufung, der Aufruf zum Glauben, dass er alles vorbereitet hat durch den Tod seines Sohnes Jesus, dass Gott alles gegeben hat, sein Liebstes gegeben hat, dass er uns berufen hat, so wie der Yogi seine 23 Jungs berufen hat, die aber auf der anderen Seite bestätigt haben, ja gesagt haben, wir wollen dabei sein. Und hier wird Vers 32 von einer Menge gesprochen, die gläubig wurden. Und so soll es bei unserem ersten Punkt heute um die Frage gehen, was das eigentlich bedeutet, gläubig zu werden. Und was passiert überhaupt danach? Gläubig werden und was passiert danach? Was es auf jeden Fall nicht bedeutet, ist einfach nur zu glauben, dass Gott existiert. Oder wie die Bibel an einer Stelle schreibt, zu glauben, dass nur einer Gott ist. Ja, Jakobus schreibt über diesen Glauben, Jakobus 2, Vers 19 sagt, dass auch die Dämonen glauben, dass nur einer Gott ist. Und sie zittern. Jakobus 2, Vers 19. Ja, besonders bei dem Gedanken, wenn wir an diese Menschen hier denken, waren ja die meisten Juden, die wussten ja, dass es diesen einen Gott gibt. Dass es Gott gibt. Also muss es hier, wenn sie gläubig wurden, um etwas anderes gehen. Es bedeutet auch nicht, dass alles so bleibt wie vorher. Gläubig werden heißt, dass sich etwas verändert. Ja, wenn Menschen gläubig werden, wenn diese Menschen hier gläubig werden, dann hat sich bei ihnen etwas verändert. Die Bibel spricht an anderen Stellen von Frucht, die in einem Leben dann sichtbar wird, die aufgrund dieses neuen Lebens, das man durch den Glauben bekommen hat, verändert wird, die wächst. Und mit dem Glauben hier ist also etwas Bestimmtes gemeint, und ich möchte euch so ein bisschen einfach in einige Gedanken rum und dieses Thema mitnehmen, Gedanken über Glaube. Was meint die Bibel, wenn sie über Glaube spricht? Und ich habe einige Punkte einfach mal zusammengestellt, die wahrscheinlich keine vollständige Liste sind, aber einfach nur, dass wir ins Nachdenken kommen, was es überhaupt bedeutet, gläubig zu werden. Die erste Sache, die da schon steht, der Glaube, der hier gemeint ist, hat etwas mit einer Person zu tun. Mit Jesus Christus. Wir haben ja später noch gelesen, dass die Apostel und die Menschen immer noch Zeugnis geben von dem auferstandenen Herrn Jesus. Um ihn geht es. Das ist die zentrale Person, wenn es um den Glauben geht. Apostelgeschichte 16, Vers 31, Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Daran hängt der Glaube, an dieser Person. Das zweite ist, der Glaube, der hier gemeint ist, der rettet. Der Glaube rettet von Sünde und führt hinein in die Freiheit von Schuld. Paulus schreibt in Timotheus, dass er die Schriften kennt und den Glauben, oder dass die Schriften weise machen, auch zur Rettung, zum Glauben führen. Ich stelle dazu im 2. Timotheus, Kapitel 3. Also der Glaube, der hier gemeint ist, ist ein Glaube, der rettet von Sünde und befreit von Schuld. Des Weiteren, der Glaube, der hier gemeint ist, ist eine lebensverändernde Antwort. Dieser Glaube ist lebendig und aktiv. Ja, ich habe als Beispielstelle Römer 12, Vers 1 genommen, wo von einem lebendigen Gottesdienst die Rede ist, also ein Leben, was lebendig ist, was kraftvoll ist. Was euer vernünftiger Gottesdienst ist, schreibt Paulus. Dieser Glaube, der also hier gemeint ist, ist lebensverändernd, lebendig, aktiv. Des Weiteren, ein nächster Gedanke dazu, der Glaube, der hier gemeint ist, meint das Fürwahrhalten einer Nachricht. Wie gesagt, das zu unterscheiden, es ist nicht bloß einfach nur das Wissen von etwas, dass Gott existiert oder dass Jesus gelebt hat, sondern das Wahrhalten der Nachricht, das Fürwahrhalten der Nachricht, dass Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, dass sein Blut, was er vergossen hat, die Sünde wegwischen kann. Das ist der Kerngedanke eigentlich des Evangeliums, dass alles aus Gnade bezahlt ist, dass alles bezahlt ist durch Jesus Christus, durch diese Person, an dem dieser Glaube hängt. Das Wahrhalten des Evangeliums, dieser guten Nachricht. Der Glaube, der hier gemeint ist, basiert nicht auf Gefühlen, sondern auf Vertrauen gepaart mit persönlicher Hingabe. Dass ich mich diesem völlig ausliefere, dass ich sage, es gibt keinen anderen Weg außer diesem Jesus und dem vertraue ich. Dass ich mich an Jesus hänge, voller Vertrauen und voller Hingabe, was auch schon ein Stück weit Auswirkung ist. Hingabe im Leben eines gläubig Gewordenen. Glaube meint Umkehr. Umkehr, dieser willentliche Entschluss, dass ich mich diesem Jesus anvertraue und nicht mehr mein altes Leben lebe, sondern 180 Grad mich wende und ein neues Leben lebe. Hinter Jesus her. In der Bereitschaft, seinen Willen zu tun. So ist dieser Glaube, der hier gemeint ist, der die Gnade ergreift, wie vorhin schon gesagt, die Jesus Christus am Kreuz erwirkt hat. Jesus Christus ist gestorben, stellvertretend für jeden Einzelnen, hat sein Blut stellvertretend für jeden Einzelnen vergossen. Und diese Gnade dürfen wir im Glauben annehmen. Dazu Epheser 2, Vers 8. Aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Du lasst mich an, ich denke, im Hauskreis bei euch wird das öfter genannt. So So interpretiere ich das jetzt einfach mal. Es ist ein wichtiger Vers, ja. Aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und der Glaube, der hier gemeint ist, ein letzter Punkt zum Nachdenken, zum weiter drüber nachdenken. Der Glaube hier, der gemeint ist, führt in den Dienst. In den Dienst für Jesus, in den Dienst in sein Reich hinein, aber auch gegenüber der Welt. Und somit können wir hier zusammenfassen oder sagen, dieser Akt des Gläubigwerdens, in dem Moment, wo ich gläubig werde, wo ich diese Gnade im Glauben ergreife, was Jesus für mich getan hat, ab da beginnt das Gläubigsein. Ab da beginnt dieses Leben mit Auswirkungen, mit dieser Hingabe, die gelebt wird, mit dem weiteren Vertrauen, sich einmal Jesus in der Rettung anzuvertrauen, aber auch in seinem Leben anzuvertrauen. Und das Leben in der Gemeinde. Und so sollen das einfach nur Gedanken sein, die ich mit so diesem Thema gemacht habe. Da wollte ich euch mit hineinnehmen, zum weiter darüber nachdenken, zum weiter forschen. Jeder, der mitgeschrieben hat, kann sich die Bibelstellen in Ruhe nochmal anschauen. Glaube, was bedeutet hier dieser Glaube? Und so ist dieser Glaube etwas, was gravierende Folgen hat. Ja, Folgen, die einfach erst einmal überhaupt nicht sichtbar sind. Eine Folge zum Beispiel ist, wenn ich glaube, dass Jesus Christus für meine Schuld gestorben ist, wenn ich um die Vergebung meiner Schuld gebeten habe, dann sagt uns die Bibel, die sind dir vergeben worden. Ja, das sieht man ja erstmal nicht. Aber warum ist das so? Warum dürfen wir das glauben? Weil die Bibel uns das sagt. Weil die Bibel uns sagt, deine Schuld wird dir vergeben. Du bist gerettet. Das ist eine Auswirkung davon, dass ich glaube. Sieht man erstmal nicht. Eine weitere Auswirkung ist, dass wir Zugang zum Vater haben. Ja, dass wir zum Vater beten dürfen. Dass wir aber auch letzten Endes, wenn es darum geht, in die Ewigkeit einzuziehen, Zugang zum Himmel haben und die Ewigkeit beim Vater verbringen dürfen. Eine weitere Auswirkung, zunächst einmal nicht sichtbar, ist, dass in dem Moment, wo wir gläubig werden, dass wir den Heiligen Geist bekommen. Ja, Epheser 1, Vers 13 spricht davon, dass wir dann versiegelt werden mit dem Heiligen Geist. Zunächst nicht sichtbar, aber dann in der Folge natürlich. Der Geist, der bringt Veränderung in das Leben. Er wirkt diese Frucht des Geistes, Galater 5, 22 und 23. Diese Frucht können wir dann sehen. Und so ist es gerade diese übernatürliche Liebe, die der Geist in unser Leben hineingibt, von der wir auch in der Apostelgeschichte erleben, diese Liebe, diese Fürsorge, dieses Miteinander, was der Heilige Geist schenkt. Prüfen wir, ob wir im Glauben stehen. Im Glauben an den Herrn Jesus Christus. In dem Glauben, was er für uns getan hat, sein Erlösungswerk, was er am Kreuz vollbracht hat. Ein Leben an Jesus im völligen Vertrauen, gepaart mit dieser Umkehr. Wie das in dir aussieht, das kann ich nicht beurteilen. Du hast einige Aspekte hier stehen, was es bedeutet. Du hast gehört, worum es geht, und möchte dich einfach fragen, wie das bei dir aussieht. Gläubig geworden, gläubig sein. Ja, man kann noch so viel hier sitzen, man kann noch so viel in der Gemeinde helfen. Wenn man nicht an Jesus Christus gläubig geworden ist, bringt einem das für die Ewigkeit überhaupt nichts. Wer nicht gläubig ist, so sagt die Bibel, der ist nicht errettet. Gläubig an den Herrn Jesus Christus. Ja, Apostelgeschichte 16, 31 wird es so klar gesagt. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Und wenn der Geist das nicht schenken würde, was dann hier in den folgenden Versen beschrieben steht, dann würde das einfach gar nicht so funktionieren. Der Geist, der verbindet, der schenkt, der diese Sicht, diese neue Sicht gibt, der Auswirkungen im Leben der Gläubigen und dann zusammen in der Gemeinde wirkt. Und somit kommen wir zum zweiten Punkt. Das sind die Auswirkungen, die wir hier sehen. Also wir sehen hier die Menge derer, Vers 32, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Ein Herz und eine Seele, ganz eng miteinander verbunden, verbunden durch den Heiligen Geist. Der Geist wirkt also nicht nur in der Verkündigung und rüttelt an den Herzen der Menschen, sondern darüber hinaus natürlich auch in jedem Einzelnen ganz persönlich rüttelt er am Herzen immer wieder neu und fügt diese Gemeinschaft zusammen. Und so sehen wir die Auswirkungen im Leben in der Gemeinde, also von Menschen, die gläubig geworden sind. Die Menge, die gläubig geworden ist und nun ihre Auswirkungen. Und um diese Einheit hat Jesus selbst schon gebeten, und das können wir mal aufschlagen in Johannes 17, Verse 20 bis 21. Das sind wunderbare Verse, wo Jesus hier ein Gebet spricht für seinen Jünger, wo er zum Vater betet. Und dann sagt er Folgendes in Vers 20. Er betet Folgendes in Vers 20. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ja, finden wir diese Sicht hier wieder. Ja, Jesus betet eigentlich für seine Jünger und sagt dann in Vers 20, nicht für diese allein bitte ich, sondern eben auch für diejenigen, die durch das, was sie sagen werden, gläubig werden. Die, die gläubig werden, so in Vers 21, sollen eins sein. Ein Herz und einer Seele, innerlich verbunden, innerlich auf dasselbe ausgerichtet. Das wünscht sich Jesus, was er hier im Gebet an seinen Vater richtet. Und so drückt sich dieses Verbundensein, dieses Einssein, diese enge Beziehung untereinander in dieser Familie, so wird es an anderer Stelle in der Bibel gesagt, Gemeinde ist Familie, in verschiedenen Aspekten aus, die wir ja heute hier in unserem Text noch sehen. Und ich habe einfach noch drei andere Aspekte genommen, die wir wahrscheinlich auch kennen, die denke ich wichtig sind, was es bedeutet, eins zu sein oder ein Herz und eine Seele zu sein. Die eine Sache, die hatten wir schon im Philipperbrief mal gelesen, in Philipper 1, 27 bis 30, wo es um das Seite an Seite stehen geht. Seite an Seite im Glauben kämpfen. Ja, dass wir füreinander einstehen. Ganz praktisch, wenn jemand Hilfe benötigt, seelisch, geistlich, aber auch ganz praktisch, wo wir mit Händen was tun können. Dass wir zueinander stehen im Gebet und aneinander denken im Gebet. Dass wir Seite an Seite da stehen, den anderen schützen, helfen, dastehen. Und wie es diese Passage im Philipper 1 sagt, gemeinsam den Kampf des Glaubens kämpfen. Ja, das drückt diese Einheit aus. Ein Herz und eine Seele, dieses enge Verbundensein. Dass wir einander dastehen, nebeneinander und diesen Kampf kämpfen. Eng verbunden sein zeigt sich aber auch im Hinwachsen zu Christus. Ja, Epheser 4, Vers 15 und 16, genau die Stelle ist auch dort vorne, spricht von einem Wahrheitreden in Liebe, dass wir so eng verbunden sind, dass wir ganz klar einander uns die Wahrheit sagen können, dass wir nicht hinter dem Rücken lästern, dass wir sagen können, hey, überleg doch mal, ist das eigentlich korrekt? Aber Wahrheit sagen in Liebe. Und dann steht da in der Epheserstelle von dem Hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist. Wer ist das Haupt? Das ist Christus. Dass wir gemeinsam als ganze Gemeinde zu dem immer mehr hinwachsen, der unser Herr ist. Der in jedem Einzelnen des gläubig gewordenen der Herr ist. Christus ist nämlich der die Gemeinde zusammenfügt. Und darum ein Herz und eine Seele seien gemeinsam, so eng verbunden, hin, so wie Jesus das gesagt hat, auch mit ihm verbunden zu sein. Und die dritte Stelle dürft ihr euch auch gerne notieren, Galater 6, Verse 1 bis 2, dass wir so eng miteinander verbunden sind, dass wir einander in Sanftmut, wie es dort steht, zurechtweisen. Dass wir nicht schweigen darüber, wenn wir etwas sehen, wo jemand einen Fehltritt getan hat, so wie Paulus das beschreibt. Aber im Geist der Sanftmut. Freundlich, gütig, mit milden Worten, nicht verurteilend. Dass wir einander die Lasten tragen, Galater 6, Vers 2. Innerlich, aber vielleicht auch äußerlich. Ja, dass wir so eng miteinander verbunden sind, dass wir ein Herz und eine Seele sind, dass wir mitfühlen mit dem anderen, wenn er in geistlicher oder in seelischer Not ist. Dass wir uns nicht von der Hilfe zurückziehen. Ja, wo andere geistliche Not haben, dass wir uns nicht zurückziehen, sondern dass wir das gemeinsam anhand des Wortes Gottes prüfen und beurteilen. So, schreibt Paulus, werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen, dass wir den Nächsten lieben wie uns selbst. Diese drei Aspekte drücken einfach genau das aus, was auch in der Apostelgeschichte immer mehr deutlich wird in dieser Passage heute. Diese innere Fürsorge, diese Liebe, die das Gemeindeleben prägt. Das ist eigentlich das, was über diesem Leben in der Gemeinde steht, was Lukas uns beschreibt. Diese Liebe zueinander und die Liebe zu den anderen Menschen. Und warum ist das so wichtig? Warum ist das wichtig? Da gehen wir in Johannes 13 mal auf die Suche. Johannes 13, Vers 35. Warum ist diese Liebe untereinander so wichtig? Warum ist es wichtig, dass wir durch den Geist immer mehr verändert werden und Liebe zeigen? Und das sagt Jesus uns, Johannes 13, Vers 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Diesen Vers hat Gerd mir mal mit auf den Weg gegeben, ein Jahr nach meiner Taufe. Gerd ist mein Taufpate gewesen, wir haben uns nochmal getroffen und er sagte, hey, das ist wichtig. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen und dieser Vers, der drückt genau das aus. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr gläubig geworden seid. Woran? An der Liebe. An der Liebe. Und das ist eben dann, das kannst du uns mal anzeigen, Tobi, dieses Zeichen, dieses Erkennungszeichen, das sichtbare Zeichen, was die Menschen sehen. Liebe innerhalb der Gemeinde, unter den Geschwistern. Und so gibt es diese vielen Aspekte, von denen ich drei gerade schon genannt habe und von denen wir auch in der Apostelgeschichte sehen, die so immens wichtig sind für das Leben in der Gemeinde, dass die Menschen sehen, dass wir uns lieben. Und wenn es vielleicht jetzt so ist, wo du denkst, da fällt mir was ein, was ich vielleicht korrigieren muss oder wo ich jemanden um Verzeihung bitten muss oder wo noch was offen ist, was ich unbedingt mal ansprechen muss, dann nimm das mit. Lass dir das nicht aus dem Sinn gehen, sondern nimm das mit und nehme dir die Zeit dafür, dem Herrn das zu besprechen, vielleicht auch später beim Mittagessen mit der Person das direkt zu besprechen, dass die Liebe immer mehr wächst, dass wir immer mehr hinwachsen zu Jesus selbst. Und so gehören zu diesen drei Aspekten der Liebe, die ich vorhin in den drei oberen Passagen erwähnt habe, noch das, was wir in der Apostelgeschichte finden. Apostelgeschichte 4, 32, weiter, ja, dieses Aufopfern, dieses zu sagen, ja, das, was ich habe, das möchte ich geben. Denn uns gehört alles gemeinsam. Ja, Lukas fasst hier zusammen, wie es in der Gemeinde zuging. Sie folgten damit den Aufruf Jesu, der das so sagt, ja, verkauft euer Habe, gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, sammelt euch Schätze im Himmel, wo kein Dieb naht und wo keine Motte zerstört. Ja, das schreibt uns auch Lukas, Lukas 12, Vers 33. Das hat Jesus gesagt und diese Ausrichtung des Herzens, diese innere Haltung, diese Perspektive Ewigkeit, die ab dem Moment einsetzt, wo man gläubig wird, verändert immer mehr durch den Geist. Dieser Gedankenwechsel ist so entscheidend hier bei dieser jungen Gemeinde gewesen. Dass sie nicht sagen, ja, das gehört alles mir und gucken, wo die anderen bleiben, sondern bei ihnen hat es eingesetzt, dass sie sich einander lieben, dass sie füreinander da sind, diese Fürsorge füreinander. Gläubig werden bedeutet ja auch Herrschaftswechsel, dass auf einmal Jesus selbst der Herr im Leben wird. Ja, Paulus drückt das so wunderbar in Galater 2, Vers 20 aus, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Im Glauben an den Herrn Jesus Christus, sagt Paulus, lebt er jetzt. Lebt er jetzt noch in seiner Unvollkommenheit, aber seine innere Einstellung, sein inneres Wesen hat sich grundlegend geändert. Nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Da ist etwas anders geworden. Da ist ein Herrschaftswechsel im Leben vonstatten gegangen. Und das ist der Grund und die Auswirkung dafür, dass man diese Sicht verändert bekommt. Das, was die Menschen damals gesehen haben, die haben gesehen, hey, das gehört ja gar nicht mir. Das gehört ja dem lebendigen Gott, der das in seiner Gnade schenkt. Und darum möchte ich das für sein Reich einsetzen. Die entscheidende Sache hierbei ist, dass sie von niemandem gezwungen wurden. Niemand hat ihnen vorgeschrieben, verkauft das alles, wir brauchen die Kohle. Es war ein freiwilliges Geben. Ein fröhlichen Geber liebt Gott, schreibt Paulus dann später im 2. Korintherbrief. Niemand wurde gezwungen, etwas zu verkaufen. Und wir sehen also, das alles ist aus einer Freiwilligkeit heraus geworden, dass sie unter ihrem neuen Herrn Jesus gewusst haben, an der Liebe werden sie uns erkennen. Und diese Liebe drückt sich bei uns dadurch aus, dass wir alles zusammentun, dass wir Besitz teilen. Und ich wünsche mir von uns, dass wir eine veränderte Denkweise immer mehr an den Tag legen. Nicht, dass wir jetzt alle unsere Häuser verkaufen oder unsere Autos oder sonst was. Aber diese innerliche Denke, füreinander einzustehen, füreinander da zu sein, dass es immer mehr wird. Dass wir immer mehr den anderen im Blick haben, dass wir gemeinsam vorankommen und dass diese Liebe in unserer Gemeinde immer mehr sichtbar wird. Dass andere Menschen von außerhalb erkennen, boah, da ist etwas, was ich so gar nicht kenne. Und so sehen wir in Vers 33 eine weitere Auswirkung, die ebenfalls auch Grund dafür ist, dass Leben in der Gemeinde möglich ist. Vers 33, Apostelgeschichte 4. Mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab, und große Gnade war auf ihnen allen. Herr Lukas schreibt hier in seinem Zustandsbericht, in seinem Bericht von der Gemeinde, dass die Apostel nicht aufgehört haben zu beten, zu reden von dem, was, wovon sie nicht schweigen konnten, wie Johannes und Petrus das vorher gesagt haben, von diesem Jesus, dem Auferstandenen. Ja? Dass nur in Jesus Rettung zu finden ist, dass es dieser eine Name ist, der Rettung bietet. Was möchte uns Lukas eigentlich mit diesem Punkt sagen? Er fasst hier weiter zusammen, wofür die junge Gemeinde gebetet hat. In Lukas 4, Vers 29 bis 31 haben wir das gelesen, beim letzten Mal in der Apostelgeschichte. Nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort mit Freimütigkeit. Also was sehen wir hier? In Vers 31 sehen wir, dass das Gebet direkt erhört wurde, als sie dafür gebetet haben. Dass sie weiter reden können und sein Wort in Freimütigkeit reden können. Und Vers 33 zeigt uns ja eine allgemeine Sicht über die Gemeinde. Und auch hier steht, das Wort wurde nicht verschlossen, sondern es wurde verbreitet. Es wurde weiter verbreitet, und das zeigt uns, dass der lebendige Herr Gebete erhört. Dass es immer und immer dran war, dass diese Freimut vorhanden war, dass das Wort Christi verbreitet werden konnte. Wunderbare Sache, wenn es um Gebetserhörung geht, wie Lukas das hier ganz allgemein schreibt. Es geht weiter. Und warum es weitergeht, das finden wir im letzten Teil von Vers 33. große Gnade war auf ihnen allen. Der Herr selbst ist es, der diese Gnade schenkt, der Gebete erhört, dem sie vertrauen und dem auch wir vertrauen, wenn es um die Erhörung von Gebeten geht. In seiner nicht aufhörenden, liebenden Gnade steckt das Geheimnis des Gemeindelebens. Gnade. Wir alle sind trotz vielleicht unseres Willens, unserer Hingabe, unseres Tuns, unserer Aktivitäten immer abhängig von der Gnade unseres Herrn. Ja, das, was Jesus am Kreuz getan hat, das ist Gnade, das ist ein Geschenk, was er uns gibt. Dass wir das annehmen dürfen. Dass dieses Geschenk, was er gemacht hat, Gnade, dass wir das annehmen und gerettet werden dürfen. Dass Menschen zum Glauben kommen, ist Gnade. Was uns natürlich nicht aus der Verantwortung zieht, diesen Schritt zu machen und zu sagen, Herr, ich kann nicht ohne dich. Ich glaube daran, was du für mich getan hast. Vergib mir meine Schuld. Anders geht es gar nicht. Und so ist das ganze Konstrukt, die ganze Erfindung, Gemeinde ist Gnade. Der lebendige Herr erhält seine weltweite Gemeinde. Er bewacht sie, er beschützt sie. Und dass wir als örtliche Gemeinde hier sind, wo wir sind, ist Gnade. Er beschenkt die Gemeinden mit dem, was sie brauchen. Er schenkt den Geist, der uns hilft, einander zu lieben. Er schenkt Menschen, die sich einsetzen in seiner Gemeinde. Er schenkt finanzielle Mittel, dass es weitergehen kann. Er schenkt Menschen, die noch nicht von Jesus gehört haben, die kommen und die Möglichkeit haben, gläubig zu werden. So lebten diese Menschen in dieser Liebe zueinander und sind sich bewusst, hey, das ist eine Gnade, dass wir weiter wachsen. Und Fakt ist, dass auch wir heute abhängig sind von seiner Gnade. Wenn es um das Gläubigwerden geht, wenn es um das tägliche Leben geht, wenn es um das Leben in der Gemeinde geht. Wenn der Herr das Haus nicht baut, verbauen die Erbauer vergebens daran. Psalm 127, Vers 1. Da ist Abhängigkeit von Gnade zu erkennen. Wenn der Herr nicht baut, bauen wir vergebens daran. Und deswegen, lass uns das nicht vergessen, dass wir abhängig sind von seiner Gnade, aber ebenso auch die Verantwortung, Liebe untereinander zu üben. Unsere Liebe kann bleibenden Eindruck hinterlassen, so wie es auch damals anscheinend geschehen war. Und so durften wir als Gemeinde in den letzten fast 4 Jahren Gnade um Gnade erleben. Wir durften wachsen um grob geschätzt 400% Gnade. Wir durften 2-mal umziehen und sind jetzt in diesem echt tollen Gebäude. Gnade. Wir durften erleben, wie Menschen zum Glauben gekommen sind und wie Menschen sich haben taufen lassen, das öffentlich gezeigt haben, ich gehöre zu Jesus. Gnade. Wir durften sehen, wie Bereiche entstanden sind. Biblischer Unterricht, Teenie-Kreis und noch viele, viele weitere Sachen. Das ist Gnade. Dass der Herr das schenkt, dass wir das hier machen können, dass wir das in Freiheit tun dürfen. Gnade. Christus zieht die Fäden im Hintergrund und große Gnade, haben wir gelesen, ist auf ihnen allen. Und mit dem letzten Punkt, wo wir jetzt hinkommen, der dritte Punkt, die Gemeinschaft, kommen wir nochmal auf diese Liebe zurück, die sich hier ausdrückt in Form von alles für den anderen zu geben. Ja, Verse 34 und 35, auch keiner war bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie, brachten den Preis des Verkauften, legten sie nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Ja, manche Menschen denken, hier geht es um Kommunismus. Ja, diese Gütergemeinschaft, alles wird geteilt, gleichmäßig aufgeteilt. Nein, ist es absolut nicht. Ja, wir sehen auch noch an anderen Stellen der Apostelgeschichte, dass bei manchen Gläubigen in Jerusalem immer noch Besitz vorhanden war. Ja, dass sie nicht alles wahllos und ziellos einfach verkauft haben und dann einen großen Berg Geld aufgehäuft haben, der auf 5.000 Männer oder 10.000 Leute dann aufgeteilt wurde. Der Schlüssel liegt ja hier in diesem, von Zeit zu Zeit, in diesem, so wie es einer nötig hatte. Ja? Dass nicht wahllos gesammelt wurde, sondern so wie es nötig war, wie einer bedürftig war. Der Erlös, den sie dann daraus gewonnen haben, haben sie den Aposteln gegeben, zu Füßen legen. Das heißt, er liegt jetzt in ihrer Verantwortung. Sie sollen es in der Verantwortung vor Gott selbst aufteilen, so wie es richtig ist. Und so wuchs die Gemeinde weiter. So waren die gläubig gewordenen da und sie hatten alles gemeinsam, hatten wir gelesen. Sie hatten einmal das Geld, was aus dem Verkauften herausgekommen ist. Sie hatten noch einige Häuser. In Apostelgeschichte 12, Vers 12 lesen wir, dass sie sich in einem Haus in Jerusalem getroffen haben. Ja, das ist nicht verkauft, sondern da haben sie dieses Haus einfach genutzt, was zur Verfügung gestellt wurde. Sie hatten alles gemeinsam. Sie waren ein Herz und eine Seele und sie opferten sich gegenseitig auf in der Liebe füreinander. Ich weiß nicht, was bei euch dafür Gedanken so kommen, wenn man das so liest, dass sie sich alles teilten, alles gemeinsam hatten, sich aufopferten, sich so liebten. Jeder hat wahrscheinlich so seine Gedanken gerade im Kopf und ich wünsche mir, dass wir weiter darüber nachdenken und dass wir von dieser Liebe, die Jesus uns gegeben hat, der sich selbst für uns hingegeben hat, sich selbst aufgeopfert hat, dass wir davon mitnehmen, dass wir davon zehren, dass wir verändert werden. Dass wir davon lernen, weiter darüber nachdenken und es praktisch in die Tat umsetzen. Zunächst ging es darum, zu prüfen, was es mit dem Glauben auf sich hat. Und nun vielleicht die Frage oder die Prüfung, in einem Leben von sich selbst, was kann ich denn für den Herrn einsetzen? Kann ich etwas von meinem Besitz einsetzen, zur Verfügung stellen? So wie Bredermanns damals zum Beispiel ihr Keller zur Verfügung gestellt haben in den Anfangswochen. Kann ich etwas von meiner Zeit einsetzen, die ich vielleicht zu viel habe im Moment, dass ich dem Herrn in seiner Gemeinde oder in seinem Reich dienen kann? Kann ich die Kraft, die ich vielleicht jetzt habe, wo ich gerade ja wirklich vielleicht nicht so viel zu tun habe oder noch relativ jung bin und noch die Power habe, nichts gegen die Älteren, die haben auch viel Kraft, keine Sorge, kann ich das vielleicht einsetzen? Ja, dass wir uns das ernsthaft fragen und da prüfen, was kann ich für meinen Herrn einsetzen? Dass wir es anhand des Wortes Gottes überprüfen und sehen, hey, die haben alles eingesetzt, was sie konnten, so wie einer bedürftig war. Und so kommen wir nun zum Schluss, einige Gedanken noch über Barnabas, der genannt wird, oder wie er genannt wird, Vers 36, Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, Sohn des Trostes. Ja, also hier bekommen wir dieses Positivbeispiel genannt. Er sticht heraus hier aus dieser Menge, beziehungsweise er wird einfach genannt, um das zu repräsentieren, was die ganze Gemeinde gemacht hat. Und dahingegen wirklich dieser starke Kontrast, der dann ab Kapitel 5, Vers 1 einsetzt. Barnabas, der... Ja, hatte ich vergessen, einen weiter noch bitte. Barnabas, der mit Paulus später unterwegs war, der Paulus quasi an die Apostel rangeführt hat, die ein bisschen Angst vor Paulus hatten, kurz nachdem er sich bekehrt hatte in Kapitel 9. Barnabas, der ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens war, wie uns Apostelgeschichte 11 sagt. Barnabas, der in Kapitel 13 dann später auf die erste Missionsreise mit Paulus zusammenging, der sich voll und ganz dem Leben für seinen Herrn Jesus Christus verschrieben hat. Hier lesen wir von ihm, dass er Besitz verkaufte, den er hatte, um es auch dieser Jerusalemer Gemeinde zu geben, um diesen Grundstein weiter wachsen zu lassen. Er ist ein Diener, der sich einsetzt, der voll und ganz sich in die Sache des Herrn hineinlegt. Und so haben wir heute das Leben in der Gemeinde gesehen. Lass uns die letzte Folie aufzeigen, nochmal zusammengefasst. Das Leben in der Gemeinde. Wir haben zunächst den Grund betrachtet, diejenigen, die gläubig geworden sind. Dann haben wir die Auswirkungen uns angeschaut, was bedeutet es, wenn jemand gläubig wird und was bedeutet es für die Gemeinde. Welche Auswirkungen hat das? Wir haben uns den Aspekt der Gnade angeschaut, von dem wir alle abhängig sind, ob persönlich oder auch als ganze Gemeinde. Und wir haben uns nochmal speziell diese Gemeinschaft angeschaut, wie sie damals gelebt haben, wie sie bereit waren, alles für den anderen zu geben. Brasilien hat Neymar, Argentinien hat Messi, Portugal hat Ronaldo, Deutschland hat eine Mannschaft. Diese Mannschaft, die Deutschland repräsentiert, die kann das alles nicht. Ja? Ein Verein, wir sind auch offiziell ein Verein, aber wir sollten mehr sein. Wir sollten Menschen sein, die sich füreinander aufopfern, die bereit sind, selbstlos zu agieren und sich füreinander einzusetzen, füreinander zu kämpfen. Dass wir, die wir gläubig geworden sind, dass wir wissen, dass wir den einen und besten Chef und Herrn haben, Jesus, den Herrn der Herren und den König der Könige. Er hat erwählt und ihm dürfen wir folgen. Amen.